So, hört man mich? Ja, wahrscheinlich schon. Guten Tag allerseits. Ich stelle mich vielleicht ganz kurz vor. Mein Name ist Patrick Singer. Ich arbeite in Hamburg und mache eigentlich Trainings für Agenturen zu komplett anderen Themen als das, was ich hier vorstellen werde. Nämlich eigentlich Trainings zu diesen Werbeprogrammen, mit denen Google ein kleines bisschen Geld verdient. Heute soll es um Tools geben und Programme, die nichts kosten, zumindest der Großteil davon nicht. Und ich möchte so ein bisschen zeigen, wie man mit Google die Zusammenarbeit in Teams, in Gruppen erleichtern kann, was man da für Funktionen einsetzen kann. Auch weil diese Konferenz so ein bisschen unter dem Motto steht, Kommunikation in Echtzeit, alles passiert sofort und man will nicht mehr warten. Deswegen dachte ich mir, zeige ich einfach mal so ein paar Beispiele, wie man das ganz praktisch verwenden kann. Und das Schöne ist, man muss für diese ganzen Dinge, muss man eigentlich keine Verträge unterschreiben oder Geld bezahlen. Es reicht einfach eine kurze Anmeldung. Man muss ein Google-Konto erstellen. Im Google-Konto muss man eingeben Name, Vorname und Nachname. Beides kann gefälscht sein und eine E-Mail-Adresse. Und damit hat man quasi Zugriff auf diese ganzen Dinge, die ich gleich vorstelle. Es gibt nur eine Ausnahme, auf die weise ich dann nochmal hin. Dazu später ein kleines bisschen mehr. Das Erste, was ich kurz erwähnen wollte, das gibt es erst seit ein paar Monaten. Und zwar, wir haben begonnen, die ganzen Ergebnisse, die so im Web zirkulieren, die alle in Echtzeit tatsächlich publiziert werden, auch in den Suchergebnissen darzustellen. Das heißt, bei Twitter, Facebook, Friendfeed und diesen ganzen Microblogging-Diensten und anderen Diensten, die so kleine Statusmeldungen erlauben, geht unglaublich viel Verkehr ein, unglaublich viele Dinge werden publiziert zu wirklich sehr aktuellen Themen. Und wir versuchen jetzt algorithmisch festzustellen, welche von diesen Themen sind es denn wert, dass sie auch in den Suchergebnissen tatsächlich dargestellt werden. Deswegen habe ich mal so ein paar Sachen einfach getestet. Ich weiß nicht, wer diese TV-Total-Sendung gesehen hat, die, glaube ich, am Wochenende lief. Nee, es war gar nicht TV-Total, sondern Schlag den Raab, wo Stefan Raab immer gegen einen Herausforderer antritt und der Herausforderer kann ganz viel Geld gewinnen. Und während dieser Sendung ist Stefan Raab gestürzt, ziemlich schwer vom Fahrrad. Weiß nicht, wer das gesehen hat oder wer es vielleicht darüber gefreut hat. Es gab so einige hämische Kommentare auch in der Richtung. Jedenfalls habe ich dann mal gesucht bei Google nach Stefan Raab. Und da sieht man dann auch hier in der Mitte diese Realtime-Ergebnisse von in dem Fall Twitter, die tatsächlich erst eine Minute, teilweise auch nur erst ein paar Sekunden alt waren. Und da hat man eben gesehen, dass sehr, sehr viele Leute offensichtlich diese Fernsehsendung sehen, sie sich anschauen und dann in Echtzeit quasi das gleich kommentieren. Zeigt auch so ein bisschen das veränderte Nutzungsverhalten. Man guckt nicht nur Fernsehen, sondern man schaut fern, so ein bisschen nebenbei und wechselt zum Computer und wieder zurück. Und das alles kann man auch sehr schön im Suchverhalten ablesen. Die Schwierigkeit dabei besteht natürlich darin, genau zu entscheiden, wann sind denn solche Nachrichten wirklich relevant für eine Suchanfrage und vor allem, wenn wir zu einer bestimmten Suchanfrage sehr, sehr viel Twitter-Verkehr, um mal ein Beispiel zu nehmen, bekommen, welche Tweets stellen wir dann dar und welche stellen wir nicht dar? Und das sind sicherlich, was wir jetzt live schon auf der Suchergebnisseite sehen, so die ersten Anfänge, wo man sehen kann, das ist unser erster Versuch, wie wir das verstehen wollen, wie wir lernen wollen, das zu verstehen, welche Tweets sind interessant und welche sind vielleicht jetzt nicht so interessant, dass wir den Platz auf dieser Suchergebnisseite einräumen. Gestern habe ich nochmal ein bisschen aktueller gesucht. Es gibt ja diese Aschewolke, die zurzeit unsichtbar über unseren Köpfen schwebt und wahrscheinlich dafür sorgt, dass einige Stühle heute leer bleiben oder dass Leute noch in Berlin bleiben müssen. Aber es soll ja eine sehr schöne Stadt sein, habe ich gehört. Jedenfalls habe ich Aschewolke eingegeben und auch da sieht man hier so ein Echtzeitergebnis in den Suchergebnissen. Flughafen Hamburg gesperrt wegen Aschewolke und einer twittert hier, verfolgt den Live-Ticker zur Aschewolke, das ist wahnsinnig spannend. Jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, wie relevant ist genau dieses Ergebnis zu diesem Zeitpunkt, wenn ich Aschewolke eingebe, aber zumindest kann man wirklich einschätzen, ist ein Thema gerade sehr, sehr heiß diskutiert, spielt es wirklich eine Rolle im Leben derjenigen, die sich im Netz bewegen und sieht dann hoffentlich die interessantesten Tweets auf dieser Suchergebnisseite. Ein kleiner Tipp bei der ganzen Sache, man sieht natürlich nicht für alle Suchanfragen diese Echtzeitresultate. Deswegen ein kleiner Tipp, man kann bei Google Trends gibt es so eine Funktion, da werden immer die Hot Topics angezeigt. Also die Themen, die gerade in solchen Kurznachrichtendiensten sehr, sehr heiß diskutiert werden. Und die sieht man hier auf der linken Seite. Das ist tatsächlich, sind das auch die Ergebnisse von gestern und vorgestern. In den USA muss man, glaube ich, jetzt seine Steuererklärung ausfüllen. Deswegen steht hier Tax Day. Der Vulkan in Island spielt natürlich auch eine Rolle. Und wenn man mal solche Echtzeitergebnisse sehen möchte, lohnt es sich, wenn man bei Google Trends mal nachschaut und einen dieser Suchbegriffe eingibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass man diese Ergebnisse auch sieht. Die Hot Trends gibt es leider zurzeit noch nicht in Deutschland. Vielleicht kommt das, vielleicht auch nicht. Zumindest kann man aber diese Funktion mal ausprobieren und mit diesen Suchbegriffen quasi starten. So viel zum Thema Echtzeitsuche, dass wir also auch solche Informationen in die Suchergebnisse aufnehmen. Im zweiten Teil möchte ich so ein bisschen zeigen, wie man sich mit Google Docs und auch Google Wave neuerdings die Arbeit in Teams und in Gruppen tatsächlich erleichtern kann, was es für Vorteile bringt. Ich glaube, Jens hat auch schon darüber gesprochen, was es für Vorteile mit sich bringt, wenn man Daten in der Wolke hat, also nicht mehr lokal speichert, sondern irgendwo zentral auf ganz vielen Servern im Internet. Das hat nämlich den Vorteil, dass ich von überall auf diese Daten zugreifen kann. Deswegen haben wir also auch diese Wolke und sehr, sehr viele Anwendungen, die darauf zugreifen und die man miteinander vernetzen kann. Jens hat da einige Beispiele gezeigt, wie diese Dienste tatsächlich auch ineinander greifen. Das wirklich Schöne aus meiner Sicht, und ich benutze diese Dienste auch sehr, sehr intensiv, ist tatsächlich, dass es nie wieder Probleme gibt mit unterschiedlichen Dateiversionen. Das ist ein unglaubliches Ärgernis, das man ja lange Zeit so hingenommen hat, auch hinnehmen musste. Aber das kennt wahrscheinlich jeder. Man verfasst ein Dokument, eine Tabelle, schickt das per E-Mail an 10 verschiedene Leute und bittet sie darum, ein paar Beiträge damit hizuzufügen. Dann bekommt man 10 verschiedene Dokumente zurück. Diejenigen, denen man das geschickt hat, haben sich natürlich auch nicht unbedingt die Mühe gemacht, diesen Dateinamen zumindest zu ändern und dann vielleicht zu vermerken, von wem jetzt dieses Dokument kommt. Das heißt, alle Dokumente heißen dann quasi Konzept in Klammern 1, 2, 3, 4, irgendeiner hat es vielleicht umbenannt, das nächste ist dann wieder 5, 6. So, und jetzt steht natürlich die Schwierigkeit darin, diese ganzen Informationen zusammenzusetzen und irgendwie ein Abschlussdokument daraus zu kreieren. Jetzt sagt man sich vielleicht, gut, mit ein bisschen Konzentration und mit ein bisschen Willen ist das bei 10 Leuten vielleicht noch einigermaßen schaffbar. Vielleicht ist das Dokument auch nicht allzu groß. Aber wenn man sich überlegt, ein größeres Projekt, wo 50 oder 100 oder vielleicht sogar 1000 Leute an irgendeinem Punkt mal beteiligt sind und ihren Beitrag liefern müssen, dann wird das sehr, sehr, sehr schnell unübersichtlich und gelinde gesagt einfach unmöglich. Man kann nicht 1000 verschiedene Dokumentenversionen zusammenbasteln, sodass am Ende wirklich noch etwas Sinnvolles rauskommt. Das ist also der Vorteil von Cloud Computing. Man legt Dokumente in die Wolke, alle greifen auf die gleiche Version zu und es gibt diese Versionskonflikte einfach nicht mehr. Und das ist aus meiner Sicht einer der wirklich großen Vorteile. Es gibt natürlich noch ein paar andere sehr wichtige Dinge. Der dritte Punkt hier, automatische Sicherung. Jedem ist wahrscheinlich schon mal PowerPoint abgestürzt oder Microsoft Excel. Nicht, dass das mit den Microsoft-Produkten zu tun hätte. Das passiert natürlich auch bei OpenOffice-Anwendungen. Aber generell bei solchen lokalen Anwendungen passiert das doch hin und wieder mal, dass so eine Anwendung abstürzt. Jetzt kann natürlich ein Browser auch abstürzen, keine Frage. Selbstverständlich Chrome seltener als alle anderen. Das Schöne ist aber, dass diese Änderungen, die ich vornehme, werden automatisch immer synchronisiert. Und das wirklich buchstäblich im Sekundentakt, sodass, wenn ich einen Satz geschrieben habe, diese Änderung auch sofort für alle sichtbar abgespeichert ist. Und ich muss mir keine Sorgen machen. Wenn mein Browser abstürzt, dann ärgere ich mich vielleicht, kann aber dieses Dokument sofort wieder aufrufen und habe die aktuelle Version vor mir. Wir wissen natürlich auch, dass es wichtig ist, dass man Daten möglichst frei bewegen kann, dass man Daten möglichst in vielen verschiedenen Formaten in solche Systeme reinbringen kann, aber dass man diese Daten auch wieder herausholen möchte. Deswegen gibt es wirklich sehr viele Exportmöglichkeiten. Also wenn ich so ein Dokument erstelle, und jetzt möchte man so ein Dokument vielleicht jemandem zuschicken, das ist vielleicht der Marketingchef, der Vorstandsvorsitzende, der hat von der Wolke jetzt noch nicht so viel gehört, vom Internet vielleicht mal so am Rande auf einer Konferenz. Der würde natürlich überfordert sein mit einem Link, den seine Sekretärin ihm ausdruckt. Deswegen kann man solche Dokumente natürlich auch abspeichern als Word-Dokument, als PDF-Dokument, das Ganze ausdrucken, in die Hauspost geben und dann freut sich auch jemand, der mit dem Internet vielleicht noch nicht so viel am Hut hat. Jetzt sagt man sich ja gut, das funktioniert natürlich so, nur so lange, wie das Internet tatsächlich verfügbar ist und wie jeder wirklich Zugang zum Internet hat, aber hin und wieder fällt das ja auch mal aus. Ich weiß nicht, ob Ihnen das kürzlich mal passiert ist, aber zum Beispiel im Zug. Wenn ich im Zug bin, gibt es zwar auch diese WLAN-Hotspots und man kann sich auch mit UMTS-Karten behelfen, aber die Verbindung reißt dann doch schon hin und wieder mal ab. Deswegen haben diese Cloud-Dienste auch die Möglichkeit, Daten temporär offline zu speichern. Man arbeitet also offline, speichert die Daten lokal. Wenn man sich das nächste Mal mit dem Netz verbindet, wird das wieder synchronisiert und alle können dann an diesen schönen Änderungen tatsächlich auch teilhaben.
Kann ich da eine Zwischenfrage stellen?
Ja, eine Zwischenfrage.
Ganz bitte ins Mikro.
Zwischenfragen nur mit Mikro.
Hallo. Ich dachte, aus der neuesten Version von Google Docs ist die Google Gears-Unterstützung wieder rausgenommen worden. Dann gäbe es doch gar keine Offline-Unterstützung mehr, oder?
Die Gears-Unterstützung, es gibt Google Gears an sich noch, aber wir haben mal geschrieben, dass wir das nicht weiterentwickeln, weil der HTML5-Standard das quasi von sich aus schon beherrscht. Also wir werden wahrscheinlich sehr, sehr in die Richtung HTML5 gehen und nicht dieses von uns entwickelte Google Gears Projekt weiterverfolgen. Das ist sehr wahrscheinlich. So, und das Schöne dabei an diesen ganzen Funktionen, sie sind alle zumindest in der Grundversion kostenlos. Das heißt, jeder kann das für den Eigenbedarf verwenden. Es gibt auch eine bestimmte Version für Universitäten, für Bildungseinrichtungen, Schulen und so weiter. Und wir haben das Ganze natürlich auch noch in einer Unternehmensvariante. Die kostet dann ein bisschen Geld im Jahr und pro User. Aber erfahrungsgemäß ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob ich als großes Unternehmen viele, viele Server unterhalten muss, mich um Updates kümmern muss, Speicherplätze erweitern muss. Vielleicht komme ich an einen Punkt, wo die Nachfrage plötzlich sehr, sehr groß ist, mein Geschäft sehr, sehr schnell wächst. Da muss ich natürlich dafür sorgen, dass die Infrastruktur auch wächst. Das kann natürlich bei diesen Cloud-Computing-Diensten in dem Sinne nicht passieren, weil die Rechnerressourcen sind quasi fast unbegrenzt, da muss man sich über solche Dinge keine Sorgen machen. Gut, damit genug der Vorrede, jetzt möchte ich tatsächlich mal ein paar praktische Anwendungen dieser ganzen Dienste zeigen. Jens hat ja schon ein paar Dinge vorgestellt, ich will mich ein bisschen mehr darauf konzentrieren, wie tatsächlich die Zusammenarbeit funktionieren kann. Damit das Ganze klappt, habe ich mir so ein kleines Szenario ausgedacht. Und zwar, wir gehen mal davon aus, dass wir ein Seminar veranstalten wollen. Nadine, die hier auch im Publikum sitzt, arbeitet mit mir an diesem Seminar. Sie sitzt zwar jetzt wenige Meter von mir entfernt, aber sie könnte sich auch irgendwo anders in Deutschland oder in der Welt befinden. Wir beide erarbeiten jetzt so ein erstes Konzept für ein Seminar, das den Titel tragen soll, Offenes Internet. So, jetzt habe ich hier mir eine Ideensammlung schon mal zusammengestellt. Das ist also jetzt so ein Online-Dokument, in dem ich ganz normal wie in einem Word-Dokument hier auch tatsächlich schreiben kann. Ich kann hier Beiträge einfach so ergänzen und einfügen. Und man sieht auch auf dem aus Ihrer Sicht linken Bildschirm, dass diese Änderungen auch tatsächlich fast in Echtzeit, also mit sehr, sehr geringer Verzögerung übertragen werden. Nadine sieht also jederzeit das, was ich auch schreibe und hat damit auch natürlich immer den aktuellen Stand. Nadine ist jetzt schon eingeladen für diesen Text. Was ich auch eine sehr schöne Funktion finde an diesem Tool, ist, dass man bestimmte Stellen auch markieren kann und einen Kommentar einfügen kann. Wir gehen jetzt mal davon aus, hier steht Zielgruppe, jeder aus der Internetwirtschaft. Und das hat Nadine meinetwegen jetzt verfasst. Und jetzt markiere ich das Ganze mal und füge hier einen Kommentar ein. Kann man das sehen? Ja, genau. Und schreibe jetzt beispielsweise hin, ist das nicht ein wenig generisch? Kommentiere also genau diesen Teil. Und jetzt könnte Nadine, die natürlich diesen Kommentar auch sieht, darauf antworten, indem sie auf diesen kleinen Pfeil, den man hier oben sieht, draufklickt und sagt jetzt, nein, das finde ich überhaupt nicht. Und so kann man natürlich wirklich über bestimmte Teile des Dokuments aktuell diskutieren. Das muss nicht in Echtzeit passieren. Also ich kann jetzt angemeldet sein, meine Kommentare einschreiben und Nadine kann morgen sich das Dokument angucken und dann vielleicht meine Kommentare wiederum kommentieren. In dieser ganzen Google Apps Produktsuite gibt es natürlich nicht nur Dokumente, sondern man kann auch sich Tabellen angucken, Tabellendaten. Wir haben diese Version, auch diese Dokumentenversion und diese Tabellenversion übrigens erst diese Woche arg verbessert. Was wir jetzt sehen, ist noch die alte Version. Und wer das vielleicht zu Hause schon benutzt für sich, der kann hier oben auf so einen Link klicken, New Version. Und dann schalten wir quasi auf eine komplett neu geschriebene Infrastruktur dieses Dienstes um, die vor allem zwei Verbesserungen mit sich bringt. Erstens, sie ist wesentlich schneller. Das heißt, ich kann hier in dieser Tabelle Markierungen vornehmen und drin navigieren, als wäre es wirklich ein lokales Dokument. Ich kann auch, das sieht man vielleicht hier an dieser Scrollbewegung, wirklich sehr schnell durch diese Daten durchgehen. Das ist, wenn man das Ganze browserbasiert macht, oft ein bisschen herausfordernd, dass dieses Scrollen auch noch flüssig läuft, auch wenn die Datenmengen ein bisschen größer sind. Das funktioniert hier alles sehr, sehr flüssig. Das ist eine der großen Änderungen. Eine zweite, die ich sehr, sehr praktisch finde, man kann hier Spalten tatsächlich auch verschieben. Ich weiß nicht, wer das schon mal mit Excel probiert hat. Vielleicht gibt es da komplizierte Makros, die das machen oder Tastenkombinationen. Ich glaube, mit Drag and Drop ist das so einfach nicht möglich. So, natürlich, wie auch das Textdokument, kann auch gleichzeitig an diesem Dokument gearbeitet werden. Wenn jetzt also Nadine in dem Dokument irgendeine Zahl verändern würde oder an irgendeinem Namen eine Änderung vornehmen würde, würden wir das dann tatsächlich auch live sehen. Wir sehen jetzt hier diesen grünen Kasten unter Juli 01. Das heißt, sie ist da gerade in dieser Zelle unterwegs. Das verhindert auch, dass wir in Konflikt geraten, also in natürlich Datenkonflikt und nicht die gleiche Zelle gleichzeitig bearbeiten. Ich habe jetzt also hier so eine Sperre und kann jetzt hier diese Veränderungen tatsächlich nicht übergehen, die sie da vielleicht gerade vorhat. So, das nur so kurz zu diesem neuen Backend, was wir da gerade eingeführt haben. Ich kann natürlich jetzt auch für meinen Projektplan, den ich habe, diese Tabellenfunktion verwenden. Hier vorne haben wir noch eine Frage. Können wir da vielleicht das Mikrofon kurz umgeben? Hier vorne.
Hallo, Test A. Wenn Nadine jetzt 0,92 abändert und noch 15 andere weitere Zahlen abändert, gibt es einen Nachverfolgungsmodus, der dir zeigt, wer wann welche Veränderungen in den Dokumenten vorgenommen hat? Oder ist der Worst Case, dass 50 Leute an einer Excel-Tabelle mitarbeiten und zum Schluss keiner mehr weiß, wer welche Zahlen dort reingesetzt hat?
Das ist ein tatsächlich sehr, sehr guter Punkt. Wer hat welche Änderungen vorgenommen? Und es gibt ja teilweise bei Projekten, weiß nicht, wer das schon mal erlebt hat, teilweise auch Mitwirkende, die vielleicht unter dem Gesamtleistungsniveau der Gruppe operieren und vielleicht Dinge ändern, die vielleicht nicht geändert hätten werden sollen. Also nicht, dass jemand besonders schlecht wäre, sondern hat vielleicht einen schlechten Tag oder ist übermüdet und löscht aus Versehen einen ganzen Absatz und plötzlich ist diese Version natürlich nicht mehr vollständig. Dafür gibt es tatsächlich hier eine Art Rückschau. Man kann also genau schauen, wer hat wann welche Änderungen vorgenommen, sich diese Version anschauen. Es wird auch markiert, wo an welcher Stelle die Änderungen dann vorgenommen sind. Das war meine verschobene Spalte. Kann man das sehen? Ja. Und ich könnte jetzt diese Version ganz schnell wieder freischalten. Die einzige Schwierigkeit besteht natürlich darin, wenn ich einmal auf eine vorhergehende Version zurückgewechselt bin, kann ich nicht wieder in die Zukunft schauen. Das heißt, ich fange wirklich bei diesem Stand wieder an, muss also genau überlegen, wer wirklich Zugriff auf diese Funktion hat und vielleicht diese Funktion tatsächlich auch kennt. So, also so viel zur Bearbeitung dieser Zahlen. Ich kann das Ganze natürlich jetzt auch für mein Projekt verwenden. Wenn wir dieses Seminar veranstalten wollen, haben wir jetzt überlegt, ja, in welcher Stadt könnten wir das vielleicht machen. Und wir haben uns einfach so ein paar Städte ausgedacht und ich habe diese Städte klassifiziert in verschiedene Kategorien. Einmal Interesse, wie hoch ist das Interesse in dieser Stadt am Thema Internet meinetwegen, wie hoch ist das Potenzial, also wie viele Leute wohnen in der Stadt und wie teuer wäre es denn da, so eine Veranstaltung tatsächlich zu machen. Die Zahlen sind jetzt rein willkürlich, also bitte niemand aus Krefeld sich beschweren, dass das vielleicht gar nicht so der Wirklichkeit entspricht. Die habe ich mir einfach nur sehr, sehr schnell ausgedacht. So, und jetzt habe ich diese ganzen Städte nach bestimmten Kriterien indiziert von 1 bis 10 und will jetzt mal gucken, welche Stadt am besten abschneidet. Markiere diesen Teil und füge hier einfach eine Grafik ein. Hier vielleicht so eine Balkengrafik. So, und damit werden diese Daten quasi in eine Grafik übersetzt und ich sehe dann, dass in der Summe, welch Zufall, Berlin hier sehr, sehr gut abschneidet und Berlin offensichtlich ein interessanter Standort für dieses Seminar, was wir veranstalten wollen, wäre. Diese Grafik kann ich natürlich beliebig verschieben auch auf ein anderes Tabellenblatt beispielsweise auslagern, kann diese Grafik auch exportieren und weitere Leute einladen, damit sie sich diese Grafik tatsächlich auch anschauen. Eine weitere Funktion, die ich bei dem Textdokument auch schon gezeigt habe, ist, man kann, während man an diesen Zahlen arbeitet, auch miteinander kommunizieren. Das ist hier vielleicht nicht so praktisch mit dieser Kommentarfunktion. Es gibt aber in diesem Tabellenmodus eine Art Chat, den man einblenden kann. Und so könnte mich jetzt beispielsweise Nadine kontaktieren. Wir arbeiten beide an diesem Dokument und stellt mir jetzt vielleicht eine Frage, auch vollkommen aus der Luft gegriffen. Und wenn sie dann diese Anfrage abgeschickt hat, müsste bei mir dann auch hier oben das kleine Feld blinken. So, das tut es auch. Und über diese Seitenleiste, die sich dann hier öffnet, können wir jetzt tatsächlich über diese Zahlen diskutieren. Und ich schreibe dann, ja, natürlich, glaube ich zumindest. So. Und das erleichtert wirklich die Zusammenarbeit an solchen Dokumenten enorm. Also wir haben alle das gleiche Dokument, wir haben kein Telefon am Ohr oder einen extra Chat-Client, der vielleicht auf Ihrem Linux-PC nicht läuft oder auf meinem Mac oder was auch immer, sondern wir arbeiten alle in der gleichen Web-Oberfläche und können so einfach diese Arbeit sehr, sehr viel effizienter gestalten. So, wir nehmen jetzt an, dass das Projekt ist schon ein bisschen weiter fortgeschritten und wir überlegen uns jetzt, das könnte ein bisschen komplexer werden, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, wenn wir einen Projektplan aufstellen. Den öffne ich hier mal, den habe ich schon mal vorbereitet. Und wenn man so einen Projektplan erstellt, dann ist es ja zum Beispiel ganz sinnvoll, wenn man die Aufgaben, die man hat, alle in der Reihe nach aufschreibt, guckt, wann soll das anfangen, wann soll diese auch Teilaufgabe abgeschlossen sein, wie viel Prozent dieser Teilaufgabe ist tatsächlich schon erledigt. Und so kann man sich einfach schön dokumentieren, wo man tatsächlich gerade ist. Wenn man sich jetzt überlegt, dass für diese 8 Punkte 8 verschiedene Leute verantwortlich sind, können jetzt diese 8 Leute tatsächlich eingeladen werden zu diesem Dokument. Alle bearbeiten das Dokument und aktualisieren hier vielleicht ihre Prozentzahl von 0 auf 10%. Und so weiß jeder, wie der aktuelle Status ist. Weil das aber jetzt zugegebenermaßen nicht ganz so schick aussieht, gibt es noch eine Möglichkeit, das ein bisschen besser zu visualisieren. Jens hatte schon, wenn ich mich nicht täusche, in dem vorhergehenden Vortrag gezeigt, dass man Gadgets einfügen kann. Das möchte ich jetzt auch mal tun. Und zwar ein ganz bestimmtes. Es gibt eins, das, mal schauen, ob ich das auf die Schnelle finde. Genau, ein sogenanntes Gantt-Chart. Das ist so eine Visualisierungsmethode, um Projektpläne tatsächlich darzustellen. Jetzt muss ich nur noch angeben, okay, welche Daten sollen in diesem Chart dargestellt werden. Wir sagen ganz einfach Name Column, das ist die Spalte B, Start ist C, Ende ist D, Complete ist E und Voraus, das ist Nummer A und die Voraussetzungen sind, das ist Spalte F. Und wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, dann müsste sich aus dieser Tabelle tatsächlich ein Projektplan generieren. Den kann ich natürlich jetzt auch so skalieren, wie das für mich sinnvoll erscheint. Und jetzt habe ich wirklich, ohne dass ich anfange zu zeichnen oder dass ich im PowerPoint anfange Formen zu malen, habe ich so einen Projektplan. Ich habe durch diese kleinen Pfeile sogar diese Andeutung, welche Aufgaben sind von welchen anderen Aufgaben möglicherweise abhängig. Und diese Balken zeigen mir jetzt an, wie viel Prozent dieser Aufgabe ist tatsächlich schon abgeschlossen. Also hier der zweite Eintrag, Teilnehmer einladen, da sind wir gerade dabei, das ist noch relativ am Anfang. Das Vortragskonzept ist aber schon fertig entwickelt und der Konferenzraum so gut wie organisiert. Das ist also auch eine sehr schöne Möglichkeit, diese Daten noch mal ein bisschen besser zu visualisieren. Es gibt wirklich zahllose Gadgets, die man einfügen kann für die unterschiedlichsten Dinge. Das ist nur ein Beispiel davon. Wenn mich das Ganze stört, kann ich das natürlich auch sofort wieder löschen. So, eine zusätzliche Sache, die wir auch erst diese Woche oder letzte Woche eingeführt haben, ist eine Art neuer Dokumententyp. Und zwar kann man jetzt auch, könnte man theoretisch doch, hier haben wir es, genau, kann man jetzt auch Zeichnungen anfertigen. Also wenn man beispielsweise komplizierte Zusammenhänge in einem Organigramm beispielsweise bearbeiten möchte, dann kann man das hier tun und beispielsweise wie in einer lokalen Anwendung hier Dinge zeichnen. Man kann die Farben selbstverständlich wählen, man kann hier Text eingeben und sagen, das ist ein Text und das wirklich sehr, sehr flüssig in so einem Webinterface bedienen. Auch hier das Schöne, jeder andere kann dazu eingeladen werden, kann parallel an diesen Grafiken arbeiten. Das Ganze kann man exportieren als PDF oder als reine Grafikdatei. Und das erleichtert natürlich auch die Arbeit an solchen Dokumententypen ungemein. So, wir sind jetzt in unserem mittendrin in unserem Projekt. Wir wollen dieses Seminar veranstalten zum Thema offenes Internet. Und ich habe mir jetzt gedacht, zu diesen einzelnen Aufgaben gibt es natürlich sehr viel Kommunikationsbedarf, Dinge, die abgestimmt werden müssen zwischen verschiedenen Leuten. Deswegen habe ich hier einen Verweis eingefügt auf eine Wave und möchte an diesem Beispiel mal zeigen, wie Google Wave tatsächlich funktioniert. Google Wave ist das einzige Programm, was ich bisher gezeigt habe, was noch nicht für die breite Öffentlichkeit quasi freigegeben ist. Hier unter diesem Wave-Logo sieht man auch Preview. Das heißt, das ist nicht Beta, sondern ich weiß nicht, ob es Alpha ist, ist auf jeden Fall vor Beta. Ein Preview, der natürlich auch nochmal abstürzen kann, wo es vielleicht noch ein paar Hakeleien gibt. Aber das ist eine, ich will mal sagen, Technikdemonstration und ein visionärer Ansatz, wie man in Echtzeit kollaborieren kann, wie man Nachrichten austauschen kann. Ich möchte kurz mal zeigen, was mit Wave eigentlich alles so möglich ist. Auf den ersten Blick sieht das eigentlich ganz typisch aus wie ein ganz normaler E-Mail-Dienst. Ich habe hier meine Inbox, wo die ganzen Waves abgespeichert werden. Auf der rechten Seite würde ich dann den Inhalt sehen. Und ich starte jetzt einfach mal, erstelle einfach mal eine neue Wave. Und schreibe da jetzt mal rein, okay, es geht jetzt um den Konferenzraum selbst. Konferenzraum Berlin. Das ist jetzt quasi der Projektteil, den ich hier drin bearbeiten möchte. Und schreibe hier noch einen kleinen Kommentar rein. Das ist das Projektdokument für den Konferenzraum in Berlin. So, jetzt speichere ich das Ganze ab und könnte jetzt ein Empfänger, ein Teilnehmer an dieser Wave quasi hinzufügen. Das wäre natürlich in unserem Fall Nadine. Und das ist ein sehr interessantes Prinzip. Ich habe also nicht bei einer E-Mail, setze ich nicht eine Anzahl von Empfängern fest, sondern ich definiere Teilnehmer. Jeder, der diese Wave dann liest, ist quasi Teilnehmer darauf und kann mit mir interagieren und dieses Dokument tatsächlich auch bearbeiten. Wenn man sich Wave auf Kommandozeile anschauen würde, sähe das wahrscheinlich ungefähr so aus. Wir versuchen natürlich jetzt gemeinsam an dieser Wave zu arbeiten. Wir müssen ganz kurz warten, bis Nadine dann soweit ist. Okay, gut, dann zeige ich einfach ein paar andere Sachen in der Zwischenzeit. Als Moment ist es natürlich ähnlich wie ein Dokument, das ich jetzt einfach bearbeite, was auch wieder in der Wolke existiert. Und ich bin jetzt meinetwegen dabei, mir Konferenzräume in Berlin anzugucken und mal zu schauen, okay, was gibt es dann da vielleicht. Nadine ist jetzt auch schon da, wie ich gesehen habe. Sie hat jetzt diese Wave Konferenzraum Berlin auch in ihrer Inbox. Wenn sie da draufklickt, sieht sie genau das, was ich auch sehe. Und wenn ich jetzt hier weiterschreibe, sollte sie das auch sehen. Ich schreibe jetzt einfach mal, hallo Nadine. So, falsch geschrieben. So, das sieht sie auch annähernd in Echtzeit, was ich da schreibe. Und sie kann mir jederzeit in dieser Wave natürlich auch antworten. Ich frage sie jetzt auch, ob sie vielleicht schon Ideen hat für eine schöne Location hier in Berlin. Hast du schon Ideen? Sie sieht das natürlich auch in Echtzeit. Das ist also jetzt eher so diese Chat-Variante von Kommunikation. Es ist alles in dem gleichen Client, Chat, E-Mail, Dokumentenkollaboration. Und sie schreibt jetzt offensichtlich einen Link auf, www.messeberlin.de. Was man hier vielleicht auch gleich erkannt hat, ist, wenn sie diese URL eintippt, erkennt Wave das sofort als Link, als URL und macht diesen Link dann auch gleich klickbar. Ja, das möchte ich tatsächlich. Jetzt kann ich mir das angucken. Aha, Messe Berlin, wie groß sind die Konferenzräume? Was sind so die technischen Voraussetzungen? Jetzt bin ich aber ein bisschen schwer von Begriff. Ich kann nicht so leicht abstrahieren von diesen ganzen Texten auf der Webseite und schreibe jetzt, das kann ich mir trotzdem nicht so gut vorstellen. Und schicke ihr das ab. Sie sieht das natürlich auch zur gleichen Zeit. Und Nadine könnte jetzt Folgendes machen und versucht jetzt also ein paar mehr Informationen darüber herauszufinden. Und sie macht das jetzt mal ganz modern über YouTube und versucht zu schauen, vielleicht gibt es ja so einen Rundgang über die Messe als Video. Sucht also bei YouTube danach. Wählt vielleicht gleich das erste Video aus. So, und sie denkt jetzt, dass dieses Video gibt mir vielleicht einen besseren Eindruck darüber, was da möglich ist, wie die Konferenzräume aussehen und so weiter, und fügt diesen Link von YouTube dort ein. Man sieht auch auf diesem Bildschirm, dass ich sofort auch sehe, was tatsächlich passiert. Und wenn sie diesen Link einfügt, sieht sie da auf der rechten Seite diese gelbe Lampe. Und wenn sie auf diese gelbe Lampe klickt, gibt es diese Option, dieses Video komplett sofort einzubetten. Also das Video ist quasi jetzt Bestandteil dieser Wave. Und ich denke jetzt, als Video, das ist für mich viel angemessener, Text verstehe ich nicht so gut, und könnte jetzt dieses Video in der Wave tatsächlich abspielen. Das ist so ein Beispiel dafür, dass Wave als Dienst sehr, sehr offen konzipiert ist. Also das, was da passiert, dass dieses Video tatsächlich eingebettet wird, ist einfach nur eine Funktion über die API, die man ansprechen kann, um genau solche Extra-Funktionen anzubieten. Das Gleiche könnte auch funktionieren mit solchen Link-Verkürzungen. Wenn man diese verkürzten Links, so ein Bitly-Link meinetwegen, einfügt, könnte es jetzt auch so eine Erweiterung geben, die es erlaubt, aus diesem verkürzten Link sofort die komplette URL zu machen, weil hier bin ich natürlich nicht auf 140 Zeichen beschränkt. So, wenn man das jetzt ein bisschen fortführt, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir jetzt so ein richtig großes Dokument schon erstellt haben. Wenn ich jetzt eine weitere Person hinzufügen würde, wäre es vielleicht für diese Person ein bisschen schwierig zu verstehen, wie ist denn dieses Dokument überhaupt zustande gekommen? Wer hat denn angefangen, wer hat denn worauf geantwortet, wie sind bestimmte Nebenstränge tatsächlich entstanden? Dafür gibt es eine Playback-Funktion. Wenn ich da drauf gehe, kann ich mir diese Wave tatsächlich so angucken, wie sie entstanden ist. Also ich habe begonnen, etwas zu schreiben, ich habe Nadine hinzugefügt, dann habe ich diesen Text geschrieben, Nadine hat dann dieses Video eingefügt. Also ich sehe dann in der Reihenfolge des Geschehens tatsächlich, wie diese Wave zustande gekommen ist. So kann ich auch nachvollziehen, wie sich etwas entwickelt hat. So, jetzt habe ich mir das ein bisschen angeguckt, Messe Berlin, auch noch ein paar andere Konferenzräume und habe vielleicht schon so ein paar Webseiten gefunden, ein paar Agenturen beauftragt, mir bei der Suche zu helfen und habe jetzt vielleicht einige Bilder von Konferenzräumen, weil Bilder sind natürlich wichtig, wenn man so eine Entscheidung treffen will. Man muss genau wissen, wie das Ganze dann tatsächlich aufgebaut ist. Das erspart mir auch, dass ich sofort dahin reisen muss. Deswegen schreibe ich jetzt Nadine, schau mal hier, so könnten die Räume aussehen. Und ich füge jetzt einfach in diese Wave ein paar Bilder ein. Die habe ich schon mal vorbereitet, liegen auf meinem Desktop. So, und wenn alles gut geht, kann ich jetzt diese Bilder markieren und per Drag and Drop in diese Wave ziehen. Was man auch sehen sollte, ist, während diese Bilder hochgeladen werden, sieht Nadine jetzt wahrscheinlich ein bisschen weiter unten in ihrer Ansicht, dass diese Vorschaubilder schon hochgeladen werden. Also sobald wir eine Vorschau erzeugen können für dieses Bild, sieht sie diese Vorschau auch, im Moment nur bei einem der Bilder. Und was wir jetzt beide tun könnten, ist, wir könnten jetzt beide diese Beschreibungen dieser Bilder bearbeiten und meinetwegen sagen, den hier finde ich hässlich. Und so können wir auch natürlich an diesem Teil zusammenarbeiten und uns austauschen, was wir denn von diesen einzelnen Räumen tatsächlich auch halten. Wenn man jetzt mal von der ernsten geschäftlichen Seite weggeht und sich überlegt, okay, wofür kann man den Wave noch benutzen? Vielleicht kann man ja seinen Urlaub ein bisschen dokumentieren über so eine Wave. Man schreibt einfach ein paar Kommentare, ähnlich wie wenn man das vielleicht in einem Blog machen würde. Man fügt ein paar Fotos ein. Das Schöne ist, dass man, wenn man Fotos eingefügt hat, kann man sich diese Fotos auch gleich als in einer Art Diaschau anzeigen lassen. Und wie man hier sieht, also ich habe diese Wave nicht vorbereitet, ich habe sie gerade erst erstellt, habe die Bilder auch gerade erst eingefügt. Und wenn ich hier durch diese Bilder klicke, das geht wirklich wie bei einer Desktop-Anwendung, obwohl alles im Browser läuft. Und so kann ich vielleicht meiner Familie zeigen, wo ich im Urlaub war oder in welchen schönen Konferenzräumen ich mich so den ganzen Tag aufhalte. So viel zu den Bildern, die man hier einfügen kann. Ich möchte vielleicht noch ein oder zwei Sachen zusätzlich zeigen. Und zwar, angenommen, wir haben jetzt so ein bisschen die Auswahl eingegrenzt auf ein paar Räume und können uns noch nicht so richtig entscheiden. Wir beide, Nadine und ich, sind auch nicht diejenigen, die am Ende sozusagen das letzte Wort haben. Das sind noch ein paar andere Leute in der Firma. Deswegen machen wir es ganz demokratisch und wir stimmen einfach über die Sache ab. Und dann füge ich für diesen Zweck ein Gadget ein. Ein Yes-No-Maybe-Gadget und angenommen, jetzt steht in einem bestimmten Konferenzraum zur Diskussion, Konferenzraum 1. Und jetzt können wir, also alle Teilnehmer an dieser Wave tatsächlich abstimmen und ich sage, ich bin dafür, dann erscheint auch mein Name und mein Bild unten drunter und Nadine könnte jetzt das Gleiche machen und für Ja stimmen, für Nein stimmen, für Vielleicht. Und da sieht man dann auch, so ein bisschen die Macht dieses Werkzeugs, wenn dann wirklich 40, 50, 500 Teilnehmer in dieser Wave sind. Wir können alle abstimmen und das Ergebnis ist eingebettet in das eigentliche Dokument, für jeden ersichtlich. Ich kann auch jederzeit meine Meinung ändern und sagen, ach, wenn sie vielleicht sagt, sage ich vielleicht nein, weil vielleicht ist sie meine Chefin und wenn sie vielleicht sagt, ist das ihre Art zu sagen, nein, finde ich nicht so gut. Und dann will ich ihr natürlich recht geben und stimme dementsprechend auch für nein. Es gibt noch viele weitere Gadgets, die man einbinden kann in eine solche Wave. Beispielsweise Karten, ähnlich wie Jens das vorhin gezeigt hat. Ich kann also eine Adresse eingeben, komplett den Kartenausschnitt zeigen, kann Zeichnungen einfügen, also sehr, sehr viele verschiedene Elemente. Und wenn ich das möchte, dann komme ich zurück auf dieses Beispiel eines Reisedokuments, kann ich diese Wave auch veröffentlichen. Das meinte ich auch mit offenen APIs. Ich kann also, wenn ich meinen Blogbeitrag so verfasst habe, kann ich diesen Beitrag mit Blogger beispielsweise synchronisieren und immer wenn ich meine Wave aktualisiere, aktualisiert sich auch mein Eintrag auf Blogger, auf dieser Plattform. Und so kann ich wirklich das als Echtzeitwerkzeug zur Kommunikation und so weiter verwenden. Eine vielleicht noch ganz interessante Sache. Es gibt bei Google Wave nicht nur sogenannte Gadgets, sondern auch sogenannte Robots. Robots sind selbst Teilnehmer an der Wave. Das Gadget habe ich ja einfach so eingefügt. Das kann ich auch wieder löschen. Ein Robot ist tatsächlich ein eigenständiger Teilnehmer. Zu dem Zweck mache ich vielleicht einfach mal eine neue Wave auf. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass ich kein allzu ausgefülltes Sozialleben habe und sehr viel alleine Zeit vom Computer verbringe. Und vielleicht brauche ich einfach jemanden, mit dem ich sprechen kann. Und da gibt es natürlich auch eine Lösung, nämlich Eliza the Robot Shrink. So, und Eliza antwortet gleich ein bisschen pumpig, vollkommen grundlos. Ich kann ihr jetzt zumindest aber antworten und sagen, I'm feeling lonely. So, und Eliza schaut sich das jetzt an und antwortet mir tatsächlich und ich kann so eine Art echte Unterhaltung simulieren und das reicht vielleicht für mich, weil so viele Freunde habe ich ohnehin nicht, was weiß ich, wie das reale Leben aussieht. Ich schreibe jetzt Four Ages und Eliza ist so freundlich und antwortet mir jederzeit und hilft mir vielleicht am Ende auch, ein besserer Mensch und sozialerer Mensch zu werden. So viel also zu Eliza, das ist eine sehr schöne Anwendung für so einen Robot. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Robots. Wir haben, als wir Wave vorgestellt haben, auch einen Robot gezeigt, der Rosie heißt. Und Rosie übersetzt das, was ich hier eintippe, in Echtzeit. Das heißt, wenn jetzt mehrere Leute Teilnehmer dieser Wave sind und die sprechen vielleicht zwei verschiedene Sprachen, meinetwegen Englisch und Französisch, dann kann jeder, der Englisch spricht, einfach auf Englisch schreiben und Rosie übersetzt in Echtzeit diesen Eintrag tatsächlich auf Französisch. Das darf man natürlich nicht erwarten, dass das dann grammatikalisch hundertprozentig korrekte Sätze sind. Deswegen schreibt man da vielleicht auch eher keine Prosa in diese Wave. Aber es reicht natürlich absolut, um Chats auszutauschen, um über dieses Projekt zu diskutieren und einfach den anderen zu verstehen. Und das ist natürlich auch eine sehr schöne Möglichkeit, über Sprachbarrieren hinweg sogar in Teams zusammenzuarbeiten. Die letzte Sache, die ich zu Google Wave zeigen möchte, das kann ich jetzt nicht mehr live zeigen, deswegen zeige ich das kurz in Folienform. Noch ein weiteres Beispiel für einen sogenannten Robot. Das ist eine Anwendung, die Salesforce demonstriert hat und tatsächlich als Demo kann man sich das auch anschauen. Und zwar haben sie einfach gesagt, dieses Szenario, dass ein Hersteller, der meinetwegen Handys produziert, Kundensupport leisten muss. Und jetzt geht vielleicht so ein Telefon kaputt. Und was macht man? Man kann natürlich anrufen, man kann faxen, altmodische Leute versuchen, tatsächlich zu der Firma hinzufahren. Das kann man natürlich auch über das Internet erledigen, zum Beispiel über E-Mail, aber über Google Wave könnte das sogar ein bisschen anders aussehen. Über Google Wave erstelle ich jetzt als derjenige, der ein Problem hat, ich habe dieses Telefon und habe irgendein Problem damit, erstelle ich eine Wave Und automatisch wird zu dieser Wave, das sieht man hier oben an diesem Logo, ein Robot hinzugefügt. Und dieser Roboter hilft mir sozusagen, dieses Problem zu bearbeiten und gibt mir schon mal diese Vorauswahl und sagt, womit hast du denn Probleme? Ist es ein Hardware-Problem? Dann klicke ich da vielleicht drauf. Dieser Robot schaut jetzt im Hintergrund in die komplette Datenbank des Unternehmens und schaut, was gibt es denn zurzeit für bekannte Hardware-Probleme und sagt jetzt, hier sind vielleicht ein paar Möglichkeiten, wie du dein Problem lösen kannst. Also gib mir wirklich tatsächlich diese Hilfeartikel, frag natürlich auch dabei, ist es das, was du meinst, löst das dein Problem? Und wenn das nicht der Fall ist, wird tatsächlich dann eine natürliche Person zu dieser Wave hinzugefügt, aber wirklich alles automatisch. Also jede Supportanfrage wird erstmal durch diesen Robot in dieser Interaktion quasi bearbeitet und wenn das zu keinem positiven Ergebnis führt, wird dann eine weitere Person hinzugefügt, die dann tatsächlich ein Mensch ist und der dann auch Zugang hat zu diesem ganzen Protokoll, zu dieser Wave. Die Person weiß, was vorher gelaufen ist und kann jetzt tatsächlich dieser Person helfen, dass das Handy wieder funktioniert. So viel zu Google Wave. Wir testen auch intern noch sehr viel mit diesem Tool. Teilweise wissen wir noch nicht genau, wofür kann man es jetzt denn tatsächlich konkret einsetzen. Wofür es sehr, sehr gut taugt, ist tatsächlich, um gemeinsam an Dokumenten zu arbeiten, vor allem wenn das zeitkritisch passieren muss, um verschiedene Medientypen auch einzubinden. Dafür ist es sehr, sehr gut geeignet. Aber jetzt eine Antwort auf die Frage zu liefern, nimmt man jetzt E-Mail oder Chat oder Wave oder das eine, das andere ersetzen oder integrieren, das ist alles ein Prozess. Das sind alles Fragen, die haben wir selber so in der Deutlichkeit noch nicht beantwortet. Wir müssen einfach mal sehen, wie Leute dieses Tool auch benutzen und was sie damit anstellen werden. Ich finde zumindest, dass diese Salesforce-Demonstration sehr, sehr beeindruckend ist und so ein bisschen zeigt, wohin das Ganze dann gehen könnte. Gut, zum Schluss, zum Thema Offenheit, das hatte Jens auch schon gesagt, diese ganzen Daten, die man online verwaltet, an dem man zusammenarbeitet. Es ist uns natürlich wichtig, dass man nicht nur diese Daten in diese Dienste rein verschieben kann. Wir haben eine Importfunktion für Google Docs, sodass man große Tabellen und Dokumente als Online-Dokument importieren kann, sondern wir haben auch die Möglichkeit, diese Daten wieder zu exportieren. Da haben wir eine etwas martialische Plattform sozusagen gegründet, martialisch klingende, die Data Liberation Front. Und das ist eine Initiative, deren Ziel es sein soll, dass alle Daten, die man in dieser Cloud tatsächlich anlegt, dass man die tatsächlich auch wieder exportieren kann. Es geht beispielsweise bei Google Docs. Alle Dokumente, die ich da anlege, kann man mit einem Mausklick in eine ZIP-Datei packen, tatsächlich runterladen und hat diese Dokumente wieder lokal, kann sie zu einem anderen Anbieter schieben oder vielleicht wieder auf diese lokale Version umsteigen. Gut, so viel zum Thema Kollaboration in Teams, welche Tools es dafür gibt. Wie gesagt, alle kostenlos. Google Wave ist noch nicht für alle zugänglich, aber wenn man sich, ich glaube, man kann sich irgendwo eintragen und sobald weitere Zugänge freigegeben werden, bekommt man dann eine E-Mail und kann das Ganze ausprobieren. Also ich kann nur jedem empfehlen, das auch für sich privat einfach mal zu testen und zu gucken, was es da für Möglichkeiten gibt. Haben wir noch Zeit für ein, zwei Fragen? Für zwei Fragen haben wir tatsächlich noch Zeit. Also, falls es Fragen gibt, es gibt ein Mikrofon, bitte kurz warten, bis es da ist. Sieht im Moment nicht so aus. Ich bin genauso wie Jens, der hier vorne sitzt, auch noch eine ganze Weile da, Nadine auch. Also, falls es noch irgendwelche Fragen zu einem bestimmten Punkt gibt, kommen Sie einfach auf mich zu. Ansonsten vielen Dank, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.